18 zu lesen. Lukas 18, 9 bis 14. Er sagte aber zu einigen, die sich einbildeten, fromm zu sein, und die anderen verachteten dies Gleichnis. Zwei Männer gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich alleine hin und betete: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute. Räuber, Betrüger, Ehebrecher. Oder auch wie dieser Zöllner da. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Doch der Zöllner blieb hinten stehen und wollte auch nicht mal die Augen zum Himmel aufheben, sondern schlug sich an die Brust und sagte: Gott, sei mir Sünder gnädig. Sage euch, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hinab. Nicht aber jener, denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Danke dem Posaunenchor.
Es waren zwei Männer in einer Stadt, der eine reich, der andere arm. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder, der Arme aber hatte nichts als ein einziges Lämmlein, das er gekauft hatte. Und er nährte es, sodass es bei ihm und mit seinen Kindern aufwuchs. Es aß von seinem Brot und trank aus seinem Becher und schlief in seinem Schoß und erhielt es wie eine Tochter. Als aber ein Reisender zu dem reichen Mann kam, da reute es ihn, von seinen eigenen Schafen und von seinen eigenen Rindern eines zu nehmen, um dem Wanderer, der zu ihm gekommen war, etwas zuzubereiten. Da nahm er das Lamm des armen Mannes und bereitete es dem Mann, der zu ihm gekommen war. Das darf doch nicht wahr sein, oder? Wenn wir diese Geschichte zum ersten Mal hören würden, würden wir wahrscheinlich entrüstet reagieren. Es ist allerdings eine Geschichte, die wir wahrscheinlich alle bereits aus der Sonntagsschule kennen. Die Spannung ist vielleicht etwas verloren gegangen. Dennoch lade ich dich ein, dich heute ganz neu auf diese Geschichte einzulassen und möglicherweise Neues zu entdecken. Starten wir ganz von vorn. 2. Samuel, Kapitel 12, wer mitlesen möchte, ab Vers 1. Und der Herr sandte Nathan zu David. Hier müssen wir bereits unseren ersten Stopp einlegen. Wer sind Nathan und David? Und wie stehen sie in Beziehung zueinander? David tritt zum ersten Mal in 1. Samuel 16 in Erscheinung, in einer Zeit, in der Saul König in Israel ist. Saul hat das Wort Gottes verworfen und darum hat Gott auch Saul als König verworfen. Als Nachfolger auf dem Thron Israels hat Gott den Hirtenjungen David, den jüngsten Sohn Isais, erwählt. Ohne Sauls Kenntnis wird dieser junge Mann vom Propheten Samuel zum künftigen König gesalbt. Doch zwischen dieser Salbung und Davids Krönung liegt ein langer, gefährlicher und mühsamer Weg. Als er 30 Jahre alt ist, wird er zunächst König über Juda. 7,5 Jahre später dann über alle 12 Stämme des Volkes Israel. Seine Macht und Herrlichkeit nehmen ständig zu. Und als Gott dem König David Ruhe von all seinen Feinden gegeben hat, entspringt in David der Wunsch, diesem Gott einen Tempel zu bauen. In diesem Kontext erscheint Nathan auf der Bildfläche. Er ist ein Prophet Gottes. Nathan überbringt dem König die Botschaft von Gott, dass David ihm keinen Tempel bauen soll. Sein Sohn und Nachfolger auf dem Thron wird dieses Vorrecht erhalten. Doch diese Nachricht, die vielleicht zunächst als eine Verneinung klingt, ist eingebettet in eine überwältigende Verheißung. Gott will dem David ein Haus bauen und sein Thron soll auf ewig feststehen. Was für eine Verheißung für David und seine Nachkommenschaft. Diese Begegnung zwischen David und Nathan macht deutlich, dass die beiden in einem positiven Verhältnis zueinander stehen. Nathan achtet David als König und der David achtet den Nathan als Botschafter Gottes. Doch vermutlich geht ihre Beziehung über gegenseitige Achtung weiter hinaus. Denn tiefgreifende positive gemeinsame Erfahrungen haben es an sich, wie wir es auch meistens so erleben, dass die Personen, die gemeinsame wichtige Erfahrungen machen, zu Freunden werden. Möglicherweise, oder es dürfte sehr wahrscheinlich sein, dass diese Begegnung zwischen Nathan und David tiefe Spuren hinterlassen hat. Nach der Verkündigung der wunderbaren Verheißung in 2. Samuel 7 ist hier nun in Kapitel 12 zum ersten Mal von Nathan wieder die Rede. Von David hingegen werden in der Zwischenzeit siegreiche Feldzüge und andere Heldentaten berichtet, bis der Held in Kapitel 11 auf eine schiefe Bahn gerät. Statt mit seinen Kämpfern in den Krieg zu ziehen, bleibt David in Jerusalem daheim. Vom Dach seines Palastes aus sieht er eine sehr schöne Frau sich baden. Es ist Bathseba, die Frau des Kriegers Uriah, der momentan an der Front unter Einsatz seines Lebens für Israel kämpft. Doch das hindert David nicht daran, Bathseba holen zu lassen und mit ihr zu schlafen. Er ist ja schließlich der König. Und außerdem muss niemand davon erfahren. Doch zu Davids Leidwesen ist Bathseba dabei schwanger geworden. Mit listigen Tricks versucht der König nun vehement, seine Tat zu vertuschen. Ja, er lässt Uriah aus dem Krieg nach Hause kommen, um ihn als Urheber der Schwangerschaft erscheinen zu lassen. Doch Uriah, dieser sieht sich im Dienst des Heeres und geht nicht einmal in sein Haus hinein. Alle Versuche Davids schlagen fehl. Schließlich sendet er Uriah zurück in den Krieg und lässt ihn gezielt durch die Feinde töten. Anschließend nimmt er Bathseba zur Frau. Gerade nun hat sie einen Sohn zur Welt gebracht. Da erscheint der Prophet Nathan bei David. Wir hören noch einmal, was der von Gott gesandte Prophet dem König mitzuteilen hat. Es waren zwei Männer in einer Stadt, der eine reich, der andere arm. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder, der arme aber hatte nichts als ein einziges Lämmlein, das er gekauft hatte. Und er nährte es, so dass es bei ihm und mit seinen Kindern aufwuchs. Es aß von seinem Brot und trank aus seinem Becher und schlief in seinem Schoß und er hielt es wie eine Tochter. Als aber ein Reisender zu dem reichen Mann kam, da reute es ihn, von seinen eigenen Schafen und von seinen eigenen Rindern eines zu nehmen, um dem Wanderer, der zu ihm gekommen war, etwas zuzubereiten. Da nahm er das Lamm des armen Mannes und bereitete es dem Mann zu, der zu ihm gekommen war. Soweit die Schilderung des Propheten. Wie reagiert David darauf? Wir lesen es in den nächsten beiden Versen. Da entbrannte der Zorn Davids sehr gegen den Mann und er sprach zu Nathan: So wahr der Herr lebt, der Mann, der dies getan hat, ist ein Kind des Todes. Dazu soll er das Lamm vielfältig bezahlen, weil er dies getan und kein Erbarmen geübt hat. Wie verständlich ist Davids Reaktion? Oder hättest du anders reagiert bei dieser schreienden Ungerechtigkeit? Wie geht die Unterhaltung weiter? Da sprach Nathan zu David: Du bist der Mann. Die Spannung im Raum ist förmlich spürbar. Nathan hört hier nicht auf, er spricht weiter. So spricht der Herr, der Gott Israels. Ich habe dich zum König über Israel gesalbt und ich habe dich aus der Hand Sauls errettet. Ja, ich habe dir das Haus deines Herrn gegeben, dazu die Frauen deines Herrn in deinen Schoß, und habe dir das Haus Israel und Juda gegeben, und wäre das noch zu wenig, so hätte ich noch dies und das hinzugefügt. Warum hast du denn das Wort des Herrn verachtet, indem du tatest, was vor seinen Augen böse ist? Uriah den Hethiter hast du mit dem Schwert erschlagen und seine Frau hast du dir zur Frau genommen. Ihn aber hast du durch das Schwert der Ammoniter umgebracht. Nun soll auch von deinem Haus das Schwert nicht weichen ewiglich, weil du mich verachtet und die Frau Urias des Hethiters genommen hast, dass sie deine Frau sei. So spricht der Herr, siehe, ich will aus deinem eigenen Haus Unglück über dich erwecken. Und ich will deine Frauen vor deinen Augen nehmen und sie deinem Nächsten geben, dass er am helllichten Tag bei deinen Frauen liegt. Denn du hast es heimlich getan. Ich aber will diese Sache vor ganz Israel und am helllichten Tag tun. Versuchen wir einmal, uns in die Schuhe Nathans zu versetzen. In der Öffentlichkeit ist bisher nichts aufgefallen. Uriah ist im Krieg gefallen. Und so etwas kann halt mal vorkommen. Der König hat sich persönlich um die junge Witwe gekümmert. Er hat sie zur Frau genommen und nun ist daraus ein Sohn hervorgegangen. Sollte daran etwas faul sein? Nun steht David vor dem großen König. Aus gesellschaftlicher Perspektive ein riesiges Machtgefälle. Der König und ein Mann vom Volk. Er ist dennoch von Gott beauftragt worden, dem König diese heftigen Worte auszurichten. Gott lässt sich nicht spotten. Was David heimlich getan hat, ist vor Gott nicht verborgen. Auch wenn es den Anschein hat, dass Davids Notfallplan aufgegangen sei, vor Gott bleibt seine Schuld nicht verborgen. Wie wird der entblößte König reagieren? Da sprach David zu Nathan: Ich habe gegen den Herrn gesündigt. Das ist es. Keine Explosion, keine Verteidigung, keine Ausrede. Hätte David anders reagieren können? Sehr wohl. Er hätte sich rechtfertigen können oder irgendwie, ja, seine Situation als einen Notfall oder was auch immer darstellen können. Er hätte seine Macht ausspielen können und Nathan vom Hof des Königs verbannen können. Ein Beispiel dieser Art sehen wir bei König Joachim. Er herrscht zu einem späteren Zeitpunkt in Juda und geht dem Volk Gottes in Gottlosigkeit voran. Als Gott diesem König durch die aufgeschriebenen Worte des Propheten Jeremia den Spiegel vorhält, antwortet Joachim auf eine ganz andere Weise. Er nimmt ein Messer und schneidet die Schriftrolle in Stücke und verbrennt sie im Kohlenfeuer. Wohlwissend ignoriert Joachim die Chance einer Kurskorrektur. Bei David sehen wir von dieser Haltung keine Spur, nur ein aufrichtiges Bekenntnis. Wir lesen weiter. Nathan sprach zu David: So hat auch der Herr deine Sünde hinweggenommen. Du sollst nicht sterben. Doch weil du den Feinden des Herrn durch diese Sache Anlass zur Lästerung gegeben hast, so wird auch der Sohn, der dir geboren wurde, gewisslich sterben. Und Nathan ging heim. Die letzten Worte Nathans haben es ebenfalls in sich. Sofort nach dem Schuldbekenntnis empfängt David Gottes Vergebung. Und diese wird dadurch bestätigt, dass das Todesurteil, das David soeben über den reichen Mann selbst ausgesprochen hat, nicht in Kraft tritt. Doch Vergebung hebt die Folgen der Sünde nicht auf. David hat mit seiner Sünde den Gott, der ihn eingesetzt und ihn verherrlicht hat, diesen Gott hat David zum Spott werden lassen. Darum wird die Frucht seiner Sünde verderben. Der neugeborene Sohn muss sterben. Wie heftig. Wie schmerzhaft diese Strafe für David ist, sieht man, wenn man die Geschichte weiterliest. Am Ende dieses Bibeltextes finden wir uns also in einer Spannung wieder. Einerseits ist da Davids Sündenerkenntnis und Bekenntnis und Gottes Vergebung, andererseits die schmerzhaften Folgen von Davids Vergehen. An diesem Punkt stellt sich die Frage, was will Gott uns durch diesen Text vermitteln? Auf diesen Hauptgedanken werden wir nun näher eingehen. Er lässt sich meines Erachtens an drei Aussagen festmachen. Vers 7a, du bist der Mann. Vers 13a, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Und Vers 13b, so hat auch der Herr deine Sünde hinweggenommen. Zur ersten dieser drei Stationen. David versucht, seine eigene Schuld zu verheimlichen. Bei anderen Personen hingegen ist er schnell bereit, Verantwortung zu fordern. Wir sehen es in seiner Reaktion auf die Berichterstattung. In seinen Augen hat der ruchlose reiche Mann nichts weniger als den Tod verdient. Und dann hält Nathan ihm den Spiegel vor. Du bist der Mann. David wird mit der harten Realität konfrontiert. Das tut weh. Aber ohne diese Schmerzen wäre Heilung nicht möglich gewesen. Gottes Absicht war es nicht, David zu vernichten. Im Gegenteil, er wollte ihn erlösen, von seiner elenden Schuld befreien. Die Last verschwiegener Sünde beschreibt David in Psalm 32. Ob er diesen Psalm in dieser Situation geschrieben hat, nach dem Ehebruch, wissen wir nicht. Es wird in dem Psalm nicht ausdrücklich gesagt. Allerdings ist ganz klar, womit David zu kämpfen hat. Er schreibt in Psalm 32 in Vers 2 bis 4 folgendes. Wohl dem Menschen, dem der Herr keine Schuld anrechnet und in dessen Geist keine Falschheit ist. Als ich es verschwieg, da verfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Denn deine Hand lag schwer auf mir Tag und Nacht, so dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürr wird. Wir sehen, um diese Last der Schuld zu lösen, muss die Heimlichkeit aufgebrochen werden. Zwischen dem Ehebruch und der Begegnung mit Nathan sind ja schon einige Tage vergangen, mindestens 9 Monate. Bis zu diesem Zeitpunkt ist David seiner Verantwortung konsequent ausgewichen. Er hat versucht, seine Schuld zu verbergen. Ein elendes Versteckspiel, wie es Psalm 32 nahelegt. Kennst du dieses Leid? Kennst du die Fesseln der Heimlichkeit? Gott möchte dich befreien. Vielleicht spricht er auch zu dir. Du bist der Mann. Du bist die Frau. Die Heimlichkeit zu brechen kann brutal schwer sein. Sehr wirksam setzt der Teufel folgende 2 Dinge ein. Scham und Angst vor Ablehnung. Mit diesen zwei Waffen hält er Menschen davon ab, aus dieser Heimlichkeit auszusteigen. Dieser Schritt ist doch so ein grundlegender Schritt in Richtung Befreiung. Und letztlich ist der Gewinn viel größer als der Preis. Häufig tritt diese Heilung ohne Schmerz nicht ein. Wenn Gott dir einen Spiegel vorhält, dann sei gewiss, Gott will dich nicht vernichten. Im Gegenteil, Gott will wahre Freiheit schenken. Es kann erschütternd sein, entblößt vor dem heiligen Gott zu stehen. Doch gerade diese Erfahrung will den Grundstein für eine tiefgreifende Lebensänderung legen. Bereits in Sprüche 1, Vers 7 finden wir es, dort steht: Denn die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Dieser heilsame Weg wird immer dann eingeschlagen, wenn wir wie David bekennen: Ich habe gegen den Herrn gesündigt. Das ist unsere zweite Station. Dieser kurze Satz besteht aus drei elementaren Bauteilen. Ich habe gegen den Herrn gesündigt. Die erschütternde Einsicht, dass wir vor Gott schuldig sind, ist mehr als Gold wert. Kein Reichtum der Welt kann diese Erfahrung aufwiegen. Warum ist das so? Weil es eine echte Gottesbegegnung ist. Weil es der Nullpunkt unserer rationalen Argumente ist. An diesem Nullpunkt werden wir von der Wirklichkeit ergriffen, dass die geistliche Welt genauso real ist wie die materielle Welt um uns her und dass die Ordnung der geistlichen Welt wichtiger ist als die Ordnung der materiellen Welt. Diese erschütternde Erfahrung vermag in uns die Gottesfurcht hervorzubringen, die das Rückgrat des Glaubens bildet. Wenn Gott uns also unsere Schuld vor Augen führt, dann stehen wir wie Adam und Eva nackt vor unserem Schöpfer. Doch anstatt wie sie uns wegzudrücken und in den Sträuchern ein Versteck zu suchen, dürfen wir wie David den Schmerz annehmen und uns vor Gott schuldig bekennen. Ja, ich habe gegen dich gesündigt. Dann gilt für dich und für mich, ebenso wie damals für den König, so hat auch der Herr deine Sünde hinweggenommen. Das ist die dritte Station. Wenn wir erkennen, dass die Ordnung der geistlichen Welt wichtiger ist als die Ordnung der materiellen Welt, dann leuchtet ein, wie unbeschreiblich kostbar die Sündenvergebung ist. Die Folgen der Sünde können allerdings auch nach der Vergebung noch äußerst schmerzhaft sein. Das wird bei David nur allzu deutlich. Darum brauchen wir auch Gottes Vergebung nicht in Frage stellen, selbst dann nicht, wenn nach einem aufrichtigen Schuldbekenntnis der Schmerz anhält und leidvolle Konsequenzen bestehen bleiben. Das heißt auf keinen Fall, dass Gott uns nicht vergeben hätte. Die Versöhnung zwischen Gott und Mensch ist ein gewaltiges Geschehen zwischen Himmel und Erde, zwischen der geistlichen und der materiellen Welt. Dabei ist der Gewinn für die Ewigkeit noch nicht einmal angesprochen. Wer in dieser Welt mit Gott versöhnt wird, darf die Ewigkeit in seiner Gegenwart verbringen. Doch das alles wird erst möglich, wenn der Mensch, wenn du und ich erkennen, dass wir Gott nichts zu bieten haben. Dass keine Ausrede Bestand hat. Es wird Realität, wenn wir unsere Schuld anerkennen und dafür vor Gott die Verantwortung übernehmen. Das ist es, was der Begriff Sündenerkenntnis zum Ausdruck bringen will. Sean McDowell befasst sich als Apologet mit schwierigen Fragen in Bezug auf die Bibel, in Bezug auf Gott oder auch auf die Welt. Er möchte sowohl gläubige als auch ungläubige Menschen dabei unterstützen, konstruktiv auf Bedenken gegenüber dem Christentum einzugehen. Und er kommt mit ganz unterschiedlichen Leuten in Kontakt. Bei einer Gelegenheit sprach er mit einem ehemaligen Jugendpastor. Dieser Mann befand sich an einem Punkt, wo er sich vom christlichen Glauben verabschieden wollte. Im Laufe des Gesprächs hatte McDowell den Eindruck, dass seine Bemühungen nicht wirklich hilfreich waren. Zum Schluss kommend sprach der Mann zu ihm: "Hast du irgendeinen abschließenden Rat oder eine Ermutigung, die du mir mitgeben möchtest?" Darauf antwortete McDowell, Zitat: "In Vergangenheit habe ich folgende Erfahrung gemacht. Wenn ich sehe, dass Menschen sich vom Glauben abwenden, stelle ich in vielen Fällen bei näherem Nachfragen fest, dass sie nie wirklich gläubig waren. Kannst du mir von dem Moment erzählen, als du erkanntest, dass du ein Sünder bist, als du zu Gott um seine Gnade geschrien und seine Vergebung erfahren hast?" Der Mann entgegnete: "Ich bin kein Christ geworden, weil ich ein Sünder war, der Gnade brauchte. Ich wurde Christ, weil ich verletzt war und mir gesagt wurde, dass Jesus mein Leben leichter machen würde." Zitat Ende. Wie tragisch. Es überrascht nicht, dass dieser Mann von seiner Jesus-Vorstellung enttäuscht wurde. Diesem Mann wurde ein verzerrtes Evangelium verkündigt. Im Kern des Evangeliums geht es um diese Versöhnung zwischen Gott und Mensch. Daraus kann sehr wohl eine Verbesserung der Lebensumstände hervorgehen. Aber wenn das geschieht, dann ist es die Frucht der Versöhnung, nicht das Ziel. Diese traurige Begebenheit führt uns nochmals vor Augen, dass Sündenerkenntnis ein Grundbaustein des christlichen Glaubens ist. Ich möchte zum Schluss gerne noch zwei Gedanken kurz ausführen und der Zeit halber werde ich den ersten dieser zwei Gedanken nur kurz zusammenfassen. Bisher haben wir die Auswirkung der Sündenerkenntnis vornehmlich in der Beziehung zwischen Mensch und Gott betrachtet. Die Geschichte von David zeigt uns aber auch, dass Sündenerkenntnis einen grundlegenden Einfluss auf zwischenmenschliche Beziehungen hat. Der mächtige König beugt sich vor Gott und er demütigt sich vor Nathan. Die Sündenerkenntnis befähigt David dazu, sich vor anderen Menschen zu demütigen. Wir könnten vielleicht denken, ja, Nathan war ja nicht irgendjemand, er war ein von Gott beauftragter Prophet. Ja, aber wir sehen genau dieses Verhalten von David auch in anderen Situationen. Einige Kapitel später, in 2. Samuel, Kapitel 19 zum Beispiel, wird David von seinem Heeresführer Joab kritisiert. Und David ändert daraufhin sein Verhalten. Und es gibt weitere Geschichten. An einer Stelle wird er von einem Mann verflucht. Und in 2. Samuel 19 begnadigt David diesen Mann. An einer anderen Stelle lässt David sich von Frauen belehren. Es ist also ein Muster, das sich durch das Leben von David zieht. Wir sehen, Gottes Erkenntnis und Sündenerkenntnis befähigen ihn dazu, ehrlich und demütig zu sein. Wir sehen in David einen fehlerhaften Mann, der ehrlich und demütig ist, aber eine ganz tiefe Beziehung zu Gott hat. Zum letzten Gedanken. Es ist ganz wichtig, zwischen zwei Dingen zu unterscheiden. Ich habe bisher versucht, die Bedeutung der Sündenerkenntnis verständlich zu machen. Nun, es gibt echte Schuld. Und mit echter Schuld gehen häufig auch Schuldgefühle einher. Es gibt aber auf der anderen Seite auch unberechtigte Schuldgefühle. Wenn Schuld vorliegt, will der Heilige Geist uns auf diese aufmerksam machen. Nicht um uns zu quälen, sondern um uns zu heilen. Darum kann der Schmerz der Sündenerkenntnis so heilsam sein. Neben echter Schuld gibt es aber eben auch unberechtigte Schuldgefühle. Diese können beispielsweise Ausdruck eines verzerrten Gottesbildes oder einer perfektionistischen Neigung sein. Und da rede ich aus eigener Erfahrung. Unser Gewissen ist nicht irrtumslos. Weder 2. Samuel 12, unser Predigttext, noch andere Bibeltexte beabsichtigen, den Gläubigen mit einem dauerhaften, schlechten Gewissen zu quälen. Paulus beispielsweise drückt diesen Gedanken im ersten Brief an Timotheus mit folgenden Worten aus. 1. Timotheus 1, Vers 5. Das Endziel des Gebotes aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Oder in Hebräer 10, Vers 22 lesen wir, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung der Herzen los vom bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Wenn also bei unberechtigten Schuldgefühlen keine Schuld zu lösen ist, so lohnt es sich trotzdem, den Auslösern dieser Gefühle nachzugehen und an ihnen zu arbeiten. Vielleicht braucht man da auch Hilfe von anderen Personen. Es ist befreiend, unberechtigte Schuldgefühle als solche zu erkennen, sie zu enttarnen und dadurch ihre Macht zu brechen. Ich komme zum Schluss und versuche die Schlussfolgerungen anhand folgender Frage zusammenzufassen. Wie könnte gelebte Sündenerkenntnis im Alltag aussehen? Ich lebe von Tag zu Tag in dem Bewusstsein, dass ich ein fehlerhafter und sündhafter Mensch bin. In allen Belangen bin ich zuallererst Gott gegenüber verantwortlich. Darum bitte ich ihn, mir die Augen für die Dinge zu öffnen, die korrekturbedürftig sind. Möglicherweise wird Gott andere Menschen gebrauchen, um mich auf diese Dinge hinzuweisen. Vielleicht kennt ihr das. Deshalb will ich mich darin üben, bei Vorwürfen oder Kritik nicht sofort in Verteidigung zu gehen, sondern erst einmal hinzuhören. Vielleicht will Gott mir durch dieses die Augen für etwas öffnen. Meine eigene Perspektive kann ich dann immer noch sachlich ausführen, wenn es dann zur Klärung der Situation beiträgt. Falsche Beschuldigungen muss ich mir nicht zu Herzen nehmen. Aber wo ich schuldig geworden bin, will ich die Verantwortung dafür übernehmen, ohne in Ausreden zu flüchten. Mein Gewissen kann mich täuschen. Da es unvollkommen und formbar ist, gibt es keine Garantie dafür, dass es mit Gottes Sicht immer übereinstimmt. Es kann übersensibel oder auch zu wenig sensibel sein. Ein mahnendes Gewissen will ich an der Bibel überprüfen. Andererseits kann es in meinem Leben auch unbemerkte Schuld geben. Auch hier geht David uns mit gutem Beispiel voran. In Psalm 19, Vers 13 bittet er Gott um Vergebung der verborgenen Sünde. Diesem Gebet darf ich mich anschließen und in Gottes Gnade Ruhe finden. 1. Johannes 1, Vers 9. Viele kennen diesen Vers auswendig. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Was für eine frohe Botschaft. Das ist Evangelium, Evangelion. frei von Schuld, befreit vom schlechten Gewissen, dürfen wir durch Gottes Gnade sein. Wir dürfen ehrlich sein. Gott lehnt uns nicht ab, wenn wir mit unserem Schmutz vor ihm erscheinen. Wir nehmen uns Zeit zum Gebet. Zunächst darf jeder in Stille persönlich mit Gott reden. Nach einer Zeit der Stille spreche ich ein kurzes Gebet und anschließend beten wir gemeinsam das Vaterunser. Wir werden still. Großer Gott, unser himmlischer Vater, wir sind vor dir versammelt und wir erkennen, wir sind nicht, wie du uns haben möchtest. Wir sind nicht gesinnt wie Christus. Wir möchten herrschen, während er diente. Er war gehorsam und wir wollen unseren eigenen Willen durchsetzen. Wir versuchen vieles und eines ist Not. Wir sind mit uns, unserer Ehre, unserem Erfolg, unserem Leid beschäftigt. Das ist unsere Not und Schuld. Wir bekennen sie frei. Wir bitten dich, Herr, vergib. Herr, erbarm dich unser. Und wir beten gemeinsam mit den Worten, die Christus uns gelehrt hat. Unser Vater im Himmel. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.